der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zum Hurra Hurra Podcast und heute wieder in Präsenz, frisch getestet. Ich freue mich sehr, heute Clemens Winkler hier zu Gast zu haben. Und bevor wir in die Vorstellung gehen, wer ist eigentlich Clemens Winkler, noch eine kurze Exkursion, wer bin eigentlich ich und was machen wir hier? Das ist der Hurra Hurra Podcast. Wir beschäftigen uns mit Design, Fragestellungen auch zur Ausbildung und zum Studium von Design. Und am interessantesten sind immer die Grenzbereiche, wo es dann so Richtung Wissenschaft, Richtung Gesellschaft, Richtung Technologie, Richtung Forschung schwappt. Und darum soll es heute auch gehen. Vorher aber noch ganz wichtig, mein Name ist Christian Zöllner übrigens, hi. Unten in den Shownotes gibt es immer noch unseren Survey, unsere Umfrage. Und da kann man immer noch Sachen gewinnen. Die Studierenden arbeiten da gerade schon fleißig dran, um das fertig zu machen. Also heute, wir haben Stand Mitte November. Und da kann man was gewinnen. Wer sozusagen seine E-Mail-Adresse in diesem tollen Fragebogen da unten noch mit angibt und kurz Feedback gibt, wann er den Podcast hört, in welcher Plattform und was besser sein kann und was richtig schlecht ist, dann wäre das total toll, wenn ihr euch da eintragt. Und damit ist eigentlich auch schon das Ende der Editorial Note und ich sage, hallo Clemens.
Hallo Christian, ich freue mich hier zu sein.
Du hast eine tolle Radiostimmung, hervorragend. Und ich finde das auch immer, tatsächlich geht bei mir immer, wenn ich an so einem Mikrofon bin, auch so ein da gehe ich so an irgendwie, habe ich das Gefühl, das funktioniert immer ganz gut. Und wenn du mir noch gegenüber sitzt, ist das noch besser, weil das nochmal nicht am Computer ist.
Ja, so. Ja.
Cool. Clemens, ich versuche das mal einzuordnen, wer du bist. Und dann sagst du immer, ob das stimmt oder nicht. Du bist Designforscher, du beschäftigst dich mit Materialien.
Ja.
Du kommst aus Halle, wir sind nämlich hier in Halle.
Ja.
Und ich schiele nochmal schnell auf meine Notizen, Sekunde. und du beschäftigst dich, ich lese ab, mit Experimenten an den Schnittstellen von flüchtigen Materialprozessen und aktuellen medial-technologischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und geopolitischen Themen sowie deren Kohärenz mit den neuen materiellen Diskursen.
Und schon wird's zu forschen.
Und da erzähl doch mal, was das eigentlich bedeuten soll.
Nein. Genau, also das ist jetzt zusammengefasst, wirklich kondensiert, total richtig. Aber wenn wir es jetzt einfach beschreiben, bin ich sozusagen als Gestalter an der Schnittstelle zur Forschung und nutze das Material, was uns ja als Designer sehr nahe ist, als Linse, um in verschiedene Disziplinen reinzutauchen und auch zu vermitteln, zu sagen, wir haben diesen Blob Gelatine oder ein großes Stück Stein vor uns und dann versuchen wir jetzt aus verschiedenen Perspektiven drauf zu gucken und nutzen das Material eigentlich für einen interdisziplinären Diskurs.
Mhm. So. Und bevor wir da tiefer drauf einsteigen, wolltest du noch sagen, wie wir uns kennengelernt haben? Das habe ich nämlich.
Aha, es ist total lustig. Also erstens ist es jetzt fast schon wieder so ein Kennenlernen, da ich jetzt hier recht spontan in Halle gerade bei euch sitze und dann jetzt auch genauso spontan in 24 Stunden weiß, dass ich jetzt hier gerade sitze vor diesem Mikrofon, was großartig ist. Und freue mich sehr, dass ich jetzt hier auch Teil bin von Hurra Hurra Auditorium. Und wir beide hatten uns kennengelernt 2013. Da war ich in Zürich, gerade frisch in Zürich. Ich hatte vorher in London studiert, Royal College of Art in Speculative Design, bin dann nach Zürich ins Interaction Design gekommen und bin dann gleich mal verfrachtet worden. Wir hatten damals, also ich hatte eine Stelle, wo ich an der Kunsthochschule der ZHDK gemeinsam mit der ETH an Materialien geforscht habe und das halt ein Stück weit auch sichtbar zu machen, was mit vor allem responsiven, also reaktiven Materialien möglich ist. Und dann hatte ich dann so einen Koffer von Shape-Shifting, also bewegenden Membranen, die ich dann gleich mal nach Hongkong, nach Shenzhen verfrachtet hatte, im Rahmen der Kunsthochschule und der ETH. Der gröbere Rahmen war das OCT Love Festival. Da lief auch die Hongkong Architekturbiennale und wir waren dann dort und ich werde nie vergessen, wie wir da einfach ankommen und das war natürlich auch nicht so leicht im Vorfeld alles zu klären, was ist vor Ort. Ich weiß noch, links von uns war Eindhoven und dann waren wir da, hatten wir unsere Fläche, die war recht groß. Man hatte so seine ganzen Bezüge, die Ausstellung nun aufzubauen in der Herausforderung, mit wem hatte man dann jetzt eigentlich Kontakt, mit Charlotte oder Barbara, die dann auch andere Namen hatten vor Ort, aber man hatte wirklich die Schwierigkeit, an Geräte ranzukommen, an Materialien ranzukommen und ich war mir bewusst, ich war damals mit einem Kollegen und befreundeten Kollegen, Luke Franzke, dort vor Ort, wir waren zu zweit und wir beide hatten dann diese Aufgabe, diese Ausstellung aufzubauen und hatten eigentlich an alles gedacht, wirklich von Werkzeug bis Materialien, aber eins dachten wir, brauchen wir nicht, Tape. Und dann stellte es sich heraus, dass wir wirklich wirklich auf der Suche nach dem Herzstück unseres Tuns, dem Gaffer-Tape, gesucht haben, es nicht gefunden haben. Und dann hieß es, wir müssten irgendwie in die Stadt Tape suchen. Dann sind wir durch die Shenzhen, man kann sich's vorstellen, man geht in Kaufhäuser rein, jede Etage ist eine andere Elektronikabteilung. Wir haben Rollen 50 cm breites Isoliertape gefunden, wir haben aber kein Gaffer-Tape gefunden, weit und breit. Wir kamen erschöpft aus der Stadt, in Anführungszeichen, zurück in das OCT-Loft-Gelände. Und dann standest du da mit deinem Kollegen mit einer Werkzeugbox und ihr hattet einfach mal verschiedenste Tapes in eurem Werkzeugkoffer. Und dann, fragte ich, können wir ein Stück ausleihen? Und dann hatten wir unser Tape und dann dachte ich, wie großartig ist das, jemanden zu treffen, der hier genauso ein Stück weit gerade diese Situation ausgeliefert ist in der Ferne und dann irgendwie, wir haben das Tape ausgetauscht und ihr hattet die Slingshot-Applikation dann auch noch abends vorgeführt, ich erinnere mich. Ganz großartig, aber genau, das war so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen jetzt noch im Hängen geblieben gerade im Kontext.
Du warst doch da, das ist interessant, stimmt, weil ich kann mich erinnern, ihr seid nämlich durch die Stadt gelaufen, also Shenzhen, vielleicht für die Hörerinnen, ist an der Südküste von China eigentlich mehr oder weniger in 10 Jahren gehört das zu Hongkong dazu, das ist so Guangzhou, Shenzhen, da unten ist ein riesiger, großer, eigentlich die größte urbane Fläche, die wir eigentlich auf der Welt haben, plus Terraforming in die Stadt, ins Wasser rein, total
crazy. Und diese Stadt ist so jung gewesen, ne? Die ist Mitte der 80er oder so.
1970 war die noch gar 80er, nicht da,
das war das ein Fischerdorf. Und dann haben wir da riesige Konzerne plötzlich vor uns gesehen, das waren richtige Campus von Konka zum Beispiel. Konka, diese Riesen, also die versorgen sozusagen dann diese ganzen, sagen wir, chinesische Haushalte mit Fernsehern und das reicht dann sozusagen potenziell schon.
Genau, und dort und die ganze Elektronikindustrie, also
Wahnsinn,
also die Arduino-Kopien.
Jeder hat Lötkolben an der Ecke, so, das war wirklich unglaublich.
Ja, und das war total schräg und da gab es, da wurde eben alles neu hochgezogen, also diese Stadt ist wirklich, irgendwie, du sagst, Clemens, total jung. Und dann haben die aber in diese Neubau, in diese High-Rises überall noch dazwischen so eine Art Kulturzentren reingebaut, ne? Weil die es verstanden haben, dass du ja nicht nur arbeiten kannst und wohnen, sondern du musst ja irgendwo noch kulturell agieren. Und dort hatten die dann eben da waren halt diese Ausstellungen, da waren europäische KünstlerInnen eingeladen, unter anderem du. Wir eben auch mit unserem Designstudio damals. Und wir haben so einen Prototyping-Prozess und der war auch, so spekulativ teilweise, von einer Arbeit von uns gezeigt. Ja. Und dann kamst du und ich glaube, ihr wart das auch, die dieses abgefahrene Kaufhaus entdeckt haben, wo in jedem anderen, gerade Stockwerk, alles, wo du eigentlich alles kriegen kannst.
Das war ganz großartig.
Das war der Wahnsinn. Da gab es, für die Hörerinnen, das kam gerade, das iPhone 5 kam gerade raus. Ja. Und man konnte dort ein iPhone 5 für irgendwie 200 € kaufen. Man konnte aber auch für irgendwie 70 € alle Einzelteile davon kaufen. Ja. Und zwar in so Porzellanschüsseln lagen da Wi-Fi-Module, verschiedenste Sorten Schräubchen. Mhm. Und entstand hatte nur Wi-Fi-Module. Mhm. Ich fand das total beeindruckend, wie diversifiziert dieser Markt war. Und dieser Markt war auf 7 Etagen, das war wie so eine Art Karstadt, aber mit so Einzelbooths, wo du alles kriegen konntest.
Wo die Leute zum Teil wirklich vom Boden bis auf den Tischen bis sonst wo arbeiten konnten, mit Lötkolben in der Hand. Und total interessant, dass man sagt, man bringt sein Telefon dann dorthin und dann fragen sie, na gut, wie viel SIM-Card-Reader brauchst du? Und dann sagst du, ich brauche 3 da drin, weil ich irgendwie zwischen China, also ich bin irgendwie gerade, es gab ja da auch die Situation an der Grenze, man hat dann in Hongkong einen Tarif und man hat in Shenzhen einen Tarif und woanders vielleicht noch, also habe ich 3 SIM-Card-Reader in meinem Telefon, wo wir sagen, iPhone, diese Blackbox, die Kapsel, da komme ich ja gar nicht ran, außer den 2 Schräubchen unten am Adapter, war da einfach überhaupt kein Problem. Das wurde einfach geöffnet und geändert und ich dachte so, wow, das ist hier wirklich, wir sprechen vom Hacking explizit hier in unserer Kultur, aber das war es einfach gelebt.
Genau, keine Chance. Und aus dem Laden und ich war total überfordert von diesem Geschäft, weil ich einerseits war ich auch noch jung und hatte irgendwie nicht so viel Geld, ich hätte dort eigentlich alles mitgenommen, aber das Einzige, was ich mir dann doch gekauft habe, war so eine Art Zusammenbauframe. Also es gibt so eine Art Matrizen, in denen die iPhones zusammengebaut werden. Also es ist wie so ein gefräste Kunststoffteil. Mhm. Und da passt genau die Hintergrundhülle rein, dann hast du die Anschlüsse und alles und so. Also wie so eine Art die Vorrichtung zum Bauen von einem iPhone. Mhm. Und die konntest du da für alle Telefone in unterschiedlichen Größen kaufen. Das fand ich. Das ist ein tolles Souvenir gewesen. Ach cool, da warst du auch da.
Genau. Und dann, 2013 war das gleich so Ende, schon ein bisschen her. Aber genau, da haben wir uns.
Und da hast du auch, also du hast am RCA studiert?
Genau.
Design Interactions?
Genau.
Wie ist es? Design Interactions studieren? Weil das ist ja so ein, vielleicht für die Zuhörer, so ein Nerd-Talk. Erzähl du, was das Design Interactions ist.
Ist ja mittlerweile dann so ein bisschen ein Fossil geworden, dadurch, dass der Studiengang dann auch aufgehört hat zu existieren. Und wir uns quasi Fragestellungen, eigentlich man könnte schon sagen, man kommt als in der Designausbildung eben mit einem bestimmten Set an Skills oder auch einem Verständnis für Produkte, Gegenstände, Objekte, Dinge, die gestaltet werden. Und dann ging es halt schon in dem Kurs ursprünglich darum, soziale, politische Implikationen von diesen Objekten auch nochmal zu reflektieren. Also was habe ich denn hier in der Hand und welche geheimen Wünsche werden da bei manchen Leuten getriggert durch? Oder wie sind da bestimmte unsichtbare Bezüge, die ich so ja eben implizit, nicht so explizit als Anwendung, sondern eher als, wir haben immer anstatt Application, Implication gesagt, also wie sind implizite Sachen im Design verankert und wie können wir das sichtbar machen? Und das war, denke ich, schon auch unter Terms wie rausgeschwappt, wie Critical Design, Speculative Design, wir haben diese Worte gar nicht so stark benutzt, würde ich sagen, also Tony und Fiona, die das geleitet haben, die beiden, die haben das jetzt nicht so, also Anthony Dunn und Fiona Raby, haben das jetzt gar nicht so explizit gemacht, dass wir jetzt irgendwie kritisch oder spekulativ unterwegs sind, sondern es waren eben diese Fragen in bestimmte Nischen reinzugucken, auch vom Design. Und das hat sich dann, denke ich, schon auch in der Zeit, wo ich schon da war, von 2010 bis 2013, verselbstständigt, dass ich gemerkt habe, dass das Spekulative mehr und mehr in vielen Designbereichen aufkam. Und ich denke, da war das dann auch so eine Zeit, wo dieser Studiengang aufgehört hat. Also ich habe es immer so ein bisschen mit dem Bauhaus verglichen. Damals sozusagen die Möglichkeit, Dinge an den Mann oder an die Frau zu bringen, aus der Massenfertigung oder dem Kunsthandwerk heraus. Naja, irgendwann verselbstständigt sich das und dann braucht man auch kein Bauhaus mehr. Also dass es irgendwie so bestimmte Richtungen gibt, die wichtig sind, dass sie da sind. Und ich habe dann auch noch im Anschluss, als ich dann schon in Zürich war ich noch Guest Lecturer am Central St. Martin's College für Material Futures, nennt sich das ein Department, eins von einigen, die einfach auch so sowohl in dieses Materialhandwerk das Spekulative schon reinflechten. Also die Frage von Zukunftsimplikationen oder was für Geschichten, fossile, vielleicht auch Spuren in einem Ding eingeschrieben sind durch den Machprozess, durch die Umstände des Machens oder die Apparaturen, die dafür nötig sind. Und war für mich, glaube ich, auch nochmal der Punkt, nach London zu gehen, war nicht ganz direkt nach der Burg und der ÖDK. Also ich habe hier Industriedesign studiert, war aber recht früh schon in meinem Ausschwärmen in Keramik, Textil, MM4R damals und habe irgendwie vom Industriedesign, was ja auch ein Sammelbecken ist, könnte man so sagen, für viele, viele Richtungen, damals schon versucht, in die Webwerkstätten zu gehen, zu sagen, ich möchte hier was programmieren oder in die Keramik, ich möchte das programmieren. Und dann war mir die Frage, immer ein schwieriges Verständnis da, bis ich es dann geschafft habe, Antennen zu klöppeln, damals mit Bettina und habe quasi so elektromagnetische Wellen, Felder, elektrostatische Felder im Textil gesammelt und dann hat sich das Textil verändert durch Strom. Also das waren so für mich bestimmte Schnitträume, die wurden aufgemacht, dann fand ich es ganz toll, über das Material so eine Brücke zu schlagen, bin dann nach Kassel gekommen, das war ein BMBF-Forschungsprojekt, das erste Mal, dass ich irgendwie mit Nanophysikern Kontakt hatte, fand ich großartig, wollte ich unbedingt mehr wissen, weil ich auch einen starken Physikbezug auch schon immer hatte und dann war ich aber irgendwie lost, dass ich so gemerkt habe, gut, die Burg, ich habe hier mitgenommen, also wirklich großartige Skills irgendwie auch mitgenommen, mit Objekten, Materialien zu denken, aber in interdisziplinären Diskursen plötzlich so zu fragen, wer bin ich denn als Gestalter und welche Rolle habe ich, welche Verantwortung habe ich vor allem auch als Gestalter in mit Wissenschaftlern, Architekten, Bauplanern oder so zu sprechen, war mir nicht ganz klar. Und da habe ich mich dann entschieden zu sagen, nach diesem BMBF-Projekt, wie kann ich denn meine Sprache oder wie kann ich denn meine Handschrift auch schärfen? Wie kann ich das ausarbeiten? Und nun ist natürlich die Idee von Autorenschaft so ein bisschen auch übertrieben und überhöht. Soll es nicht per se sein, aber es war natürlich schon so, dass solche Schulen wie das Royal College natürlich auch darauf aufbauen, zu fragen, wer bist du und was erreichst du mit den Mitteln, die du hast? Und das war für mich dann irgendwie nochmal so ein Push zu sagen, ich gehe nochmal aus diesem Interdisziplinären raus und frage nochmal eigentlich nach dem, was mich antreibt, um dann wieder, könnte ich sagen, gestärkt in mich in dieses Sammelbecken von Transdisziplinarität zu schmeißen. Und dann habe ich quasi am RCA studiert und bin dann danach nach Zürich. Und da habe ich das dann versucht, weiter auch zu artikulieren, was ich mit fiktiven Materialien meine. Und habe dann natürlich auch gemerkt, in der Designausbildung, immer unheimlich viel in der Lehre. Jetzt auch seit 10 Jahren bin ich sehr, sehr viel in verschiedenen Institutionen am Lehren. Und habe dann eigentlich natürlich immer so diese Frage, also am ICA habe ich es formuliert als fiktives Material. Ich möchte nicht, dass der Designer der Anwender ist von einem, in dem Forschungsprozess, ach ja, nachgelagert, bitte du Designer, jetzt komm du und wend das an. Das fand ich immer blöd. Habe ich gesagt, ja gut, aber wie kann ich denn als Designer derjenige sein, der erstmal über die Wünsche und diese Implikationen spricht und dann den Forschungsprozess vorantreibt? Also die Idee der fiktiven Materialien war, am ICA zu sagen, ich bin als Designer recht weit vorne und ich habe eine Idee und dann müsste der Materialwissenschaftler halt gucken, wie dieses Medikament irgendwie über die Haut aufnehmbar gestaltet wird. Das muss man dann gucken, wie man das mit Zellulose oder sowas löst. Das war dann nicht der Fokus, sondern erstmal zu sagen, was ist denn wichtig, gesellschaftlich erstmal auch zu erfinden oder zu experimentieren. Und da habe ich mich irgendwie vorgelagert gesehen und das war aber auch schon in Zürich nicht so einfach immer, weil ich dann merke, naja, man arbeitet ja auch mit verschiedenen Institutionen dann auch zusammen oder auch in bestimmten Rahmenbedingungen, wo es nicht so leicht ist, dass Design dann immer auch vorne verstanden wird. Und das ist etwas, was mich bis heute begleitet im Cluster, wo ich jetzt aktuell gerade bin, an der Humboldt-Universität Matters of Activity, wo wir eben auch immer wieder jonglieren zwischen den Disziplinen, was kommt wie zur Sprache auch oder wann kommt wer zur Sprache. So.
Okay, das war sehr viel Leben in sehr kurzer Zeit.
Kurz viel Wrap-up und dann, also das ist wirklich, ich habe es jetzt so insofern kondensiert, dass ich denke, dass man schon bei mir auch sagen, also dass ich das sagen kann, dass ich immer ein Stück weit auch gemeandert bin zwischen einer Art künstlerischen, gestalterischen und technologischen Ausrichtungen. Also ich habe an der Burg irgendwie, würde ich sagen, sehr künstlerisches Studium genossen, bin dann eben in die Nanophysik mal rein, bin dann wieder ans RCA. Ich hatte dann noch ein halbes Jahr knapp an den MIT Media Labs in Fluid Interfaces and Mediated Matter, wo ich quasi eher wieder in diesen, an technologischen Fokus reinkomme. Aber ich hatte auch immer die Herausforderung, dass ich gemerkt habe am Royal College, ich will nicht der künstlerische Autor sein, ich möchte irgendwie auch gucken, wie wissenschaftlich-technologisch Dinge funktionieren. Am MIT hat mir es total gefehlt, kreativ-diskursiv zu sein. Dann war ich wieder in Zürich, wo ich es verbunden gesehen habe, aber nicht immer erreicht habe. Also es ist wirklich immer so ein Ping-Pong-Meandern war. Auch in Zürich dann zum Teil zu sagen, ja gut, wir sind jetzt irgendwie im Material als Studenten, ja, aber das Material, ja gut, dann sind wir in der hermetischen Materialblase, was machen wir denn jetzt mit diesem ganzen Stuff? Und darum geht es ja gar nicht. Es ist sozusagen, was ist das Material als ein Mediator oder ein Medium für was ganz anderes, eine Umgebung zum Erfahren, zum kritischen Diskurs, das war da gar nicht gegeben. Und das versuche ich jetzt halt, ich versuche immer noch dieses Jonglieren eigentlich ein Stück weit auch auszuhalten, was in meinem Werdegang steckt. Und da bin ich immer noch dran. Aber ja, das also sozusagen erstmal so von meiner Herkunft so im Ping-Pong jonglieren, genau.
Das ist aber ganz schön krass, Clemens. Also so von der, wie alt bist du jetzt?
Ende 30, so.
Ende 30, bist du ja gut rumgekommen.
Genau, also ich bin Hallenser, kein Halunke, Hallenser, hier geboren, hab dann an der Burg studiert, war dann kurz eine UdK noch bei Joachim Sauter, hatte ich ein Jahr Erasmus gemacht. Das war für mich sehr prägend, weil ich einfach auch
hast du in Erasmus in Berlin gemacht?
Oder Austausch, es ging durch. Und dann habe ich da auch, ich hatte einen Betreuer, dann erfunde UdK, also ich hatte Joachim auch als Betreuer für mein Diplom, was ich dann hier mit Bettina auch gemacht habe, um einfach diesen Hybride für mich auch abzubilden, weil ich sowohl in digitalen Medien zu Hause war, als auch im Material. Und ich glaube auch, dass so diese ganze Kultur, die mit den digitalen Medien mitkam, das Hacking, das mediale Verstehen, Sendeempfänger, das mir ganz wichtig war, dass ich das halt in, ich könnte hier sagen, in die analogen Methoden der Burg damals reinfloss. So. Und mein erstes Arduino, weiß nicht, hatte ich aus Ivrea 2005 hier nach Halle bestellt, auch für mein Studium. Und ich weiß, dass ich hier nicht so viele Lötkolben gesehen habe, also hatte ich irgendwie selber so ein bisschen rumgelötet und da war das irgendwie, kam ich nach Berlin und alle so, ja, klar, setz dich hin und baue mit uns, hack mit uns irgendwie Bäume und baue da Leiterschleifen rein und das fand ich total cool. So.
Cool. Und die, das ist einfach noch mehr Story als, also da ist einfach, da muss man nochmal über die einzelnen Baustellen nochmal länger sprechen, aber ich fand die Frage interessant, dass die, also eigentlich sind es zwei Sachen, das eine ist, ne, die, in dem Podcast-Gespräch mit James Auger haben wir uns länger auch über die historische Rolle oder irgendwie die von dem Speculative Design gefragt. Ja. Ne, dieses, klar will man immer kritisch sein und will irgendwie Impact und Implications machen, aber irgendwo bleibt es dann noch immer Gallery Piece. Und das ist die Frage, konntest du das, also das lass mal so als Metathema noch dahinter, weil du hast noch was viel Spannenderes gesagt, nämlich, dass es dir um die Rolle ging, die man als Gestalter hat und in diesen Prozessen. Und du hast es gerade gesagt, dass du nicht die Person sein willst, die als Anwendungskommunikator oder als nachgelagerte Funktion von ich sage jetzt mal, designexklusiven Forschungsprozessen da bist, um es dann aufzuwärmen für eine Nutzerinnengruppe, die am Anfang gar nicht mitgedacht wurde. Mhm. So, ne? Mhm. Ist das die Rolle, die du, also nee, andersrum, jetzt nochmal meine Frage, welche Rolle siehst du denn für uns Gestalter und Gestalterinnen in, also vielleicht generell, aber vor allen Dingen in diesen Forschungs- und Wissenschaftskontexten? Also was ist das? Also ich habe eine Vorstellung davon, aber du hast Erfahrung. Mhm. Ne? Das würde mich wirklich mal interessieren, wie du das
einschätzt. Ich kann mir dann auch gleich nochmal über die aktuelle Rolle oder meine Erfahrung auch in Berlin gerade erzählen. Das passt da ganz gut. Wenn du mich jetzt fragst, was wir da sind, sind wir wirklich Klebstoff. Also Klebstoff als Gestalter dahingehend, dass ich jetzt erstmal im Forschungsrahmen immer wieder merke, dass in der Forschung natürlich auch eine gewisse Konkretion nötig ist, verstehe ich auch total, aber auch von vornherein Forschungsprozesse häufig sehr auf Kohärenz auslaufen. Also fangen wir wirklich an mit den Drittmitteln, die akquiriert werden für etwas, kann man natürlich noch zwischendurch wieder aufweiten, aber letzten Endes ein abgestecktes Ziel ist. Und ich merke immer wieder, wie wichtig es mir war, zu divergieren, also im positiven Sinne. Ich bin auch an meiner Dissertation dran, die hoffentlich auch bald fertig wird, zum Thema Resonanzen im Formlosen. Ich mache die Formlosigkeit, ich arbeite seit vielen Jahren mit Wolken auch, mit Gasen, also wie können wir quasi formlose, flüchtige Prozesse als Beschreibung für Designpraktiken auch nutzen, nicht zu sagen, es braucht immer Modi sozusagen der Reduktion, des Weglassens, auch den Mut dazu, aber trotzdem in so einer Art Unbestimmtheit leben zu können und die auch auszuhalten. Das ist für mich ganz wichtig und das ist was ich ganz an sehr wenigen Disziplinen erlebe und das, was ich als ein ganz großes Pro von Design, also von Gestaltung sehe, und da diskutieren wir auch bei uns in Berlin drüber, zu fragen, wie können wir aus einer Unbestimmtheit oder aus einem gewissen Moment von einer Vagheit oder einer Nebligkeit, ich spreche jetzt in meinem Jargon des Wolkigen, des Klimas, Klimata, oder nehmt euch irgendwie ein extremes meteorologisches Ereignis. Wir gehen da rein und jetzt kann man sagen, ja, meteorologische Ereignisse hat der Mensch immer genommen, hat er sich Götter ausgedacht und hat gesagt, ich komme trotzdem noch über den Ozean mit meinem Schiff. Wir sind als Gestalter, wir erschaffen Narrative, wir erschaffen Materialien, um durch diese manchmal auch Konsistenzlosigkeit oder diese halbe Blindheit, die man im Nebel hat, weiterzusteuern. Und das finde ich ganz großartig, dass wir das aushalten. Das bedarf natürlich schon auch ein Stück weit Energie, würde ich sagen, von uns als Gestaltern, das auch wirklich zu wollen. Also eben nicht nachgelagert Anwendbarkeiten nur zu schaffen. Also das natürlich auch. Ich war auch hier im Studium häufig auch in Projekten drin, da ging es ganz klar für Braun, also für Firmen auch wirklich zu arbeiten. Aber zu sagen, dass man als Gestalter den Mut auch hat zu sagen, und das sind wir, das ist gar nicht so eine kognitive Leistung, sondern vielmehr zu sagen, was man im Studium bei uns experimental trainiert ist, du kommst in einen neuen Kontext rein, setzt dich in den botanischen Garten, sprich mit Gärtnern oder mit anderen, und du fragst nach, du bist nämlich interessiert, neugierig, was bedeutet denn hier Taking Care zum Beispiel? Und was ist Caretaking, wenn ich wieder zurück in mein Studio gehe und mit Klienten sprechen muss? Oder was machen die eigentlich mit mir? Weil könnt ihr mal Caretaking machen, ich bin eine Pflanze. Also wie gehen wir in diese verschiedenen Diskurse rein und bilden Analogien? Und da sehe ich den Gestalter, deswegen Klebstoff, als jemanden, der da wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann und da sozusagen gar nicht sich herausstellt im Sinne von einem Galeriemodus. Also ich spekuliere, um in diesen hermetischen Raum zu kommen, sondern wirklich als ein, ich agiere so ein bisschen im Prozess, so wie in der Poststelle, habe ich noch so analoge Kabel, die stecke ich von einer Box in die andere und da bleibe ich auch für mich. Kann sein, dass ich manchmal sichtbar bin und sage hier übrigens, oh, ich habe hier 1000 Kabel, ich muss aber weiter. Aber für mich ist der Gestalter wirklich da so ein, auch vom Impliziten her, eher so ein Vernetzer, ein Macher, der zwischen den Disziplinen sehr gut aufgehoben ist auch. Und das ist natürlich häufig schon, also wenn man jetzt sich jetzt fragt, oder diejenigen, die jetzt neu studieren, es gab auch viele, viele verschiedene Modus im Design zu sagen, ich bin total gut im Vermitteln, also gab es dann so eine Design Thinking Blase, sagen, es wird jetzt plötzlich das Vermitteln, wird jetzt key, das mache ich explizit und damit kann ich mein Geld verdienen. Jetzt wäre die Frage, was kann das in 5 bis 10 Jahren sein? Und ich glaube aber wirklich, weiterzugehen und das Vermitteln oder das Spekulieren jetzt wieder weiterzutreiben im Sinne von, was sind heute Erfahrungsräume, die wir als Gestalter schaffen können, ob mit anderen Forschern zusammen oder so weiter, sehe ich das sehr, sehr zentral, dass wir sozusagen nicht nur die also deswegen auch wieder Klebstoff, nicht nur diejenigen sind, die Mediatoren sind. Sei du mal leise, sprich du doch bitte zuerst. Aha, dann können wir von dir das nehmen, dann nehmen wir noch die Methode zusammen und haben den Kuchen. Sondern wirklich auch des physischen, also die Reibungsmomente zu schaffen, ne? Oder in einer feuchten Wolke zu stehen oder wo auch immer. Also dass ich da auch eine bestimmte Physis sehe, dass der Designer auch wirklich manchmal unangenehm klebt, klebend wirkt, finde ich eigentlich ganz
nett. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass du, weil den sehe ich auch, dass du das Design oder unsere Tätigkeit des Entwerfens und Gestaltens als eine Arbeit an einer gewissen Widerspruchstoleranz siehst. Ne? Also ja. Dieses, wo man eher noch aus der Designmethodik der 1960er Jahre, Horst Rittel, ja. Design Problem Solving, ja. Ja. Also dieses klare, ich komme mit dem Design. Oder du kommst mit deinem Problem und ich design dir das Problem weg.
Ja.
Safe. Ne? Problem gelöst, gib mir ja. das nächste Problem. Ne? Ja. Und das ist eine Sache, das wurde ja auch im Designstudium ganz lange so gemacht. Ne? Da hast du ein Semester lang dich an einem Problem wegdesignen beschäftigt, dann ist Pause und dann designst du das nächste Problem weg. Und das ist ja aber so eine never-ending Story, weil du ja nie das Problem wegdesignst, sondern du designst ja mit dem einen Problem weg, drei neue dazu. Wenn du's, weil wir sind ja auch nie perfekt, ne? Wir sind ja auch alle voll fehlerbehaftet, ne? So, und dieses Agieren, aber oder sag mal, dieses auch in der Luft halten von diesen verschiedenen Widersprüchlichkeiten erfordert ja eine ganz andere Kommunikationskompetenz, weil wir nicht mehr in Endgültigkeiten agieren. Ne? Wir können auch, das war, also, ne, so, also wir sind ja so ungefähr ein Jahrgang, dass man sagt, wir haben es ja noch gelernt, da ist das Problem und das löst du jetzt für deinen Client, dann ist der nämlich froh und dann ist alles safe. Mhm. Und das ist ja völlig weg, dieses Mindset, sondern wir sagen jetzt, okay, ja, wir sehen dein Problem, lass doch erstmal überhaupt gar nicht mehr über Probleme reden, sondern über Umstände, über Zustände, über Konstellationen, ohne jetzt sofort alles zu problematisieren, sondern sagen, okay, weil das ist ein Problem, es ist ja schon erstmal eine Wertzuschreibung, die in den Diskurs reingebracht wird und da gehen wir ja jetzt noch ein Stück dahinter und sagen, ey, stopp, noch ist es gar kein Problem, noch sind das erstmal nur Beschreibungen von Umständen. Und da finde ich es interessant, dass wir, oder würde ich eher nochmal die Frage an dich stellen, wir kommen ja jetzt von der Form, also dadurch, dass wir aus einer künstlerischen, formal ästhetischen, formal verständlichen Perspektive kommen, die ja auch eine Form, meistens eine Art von Materialität hat, wenn sie dreidimensional ist. Was hilft uns denn dieses Skill in dieser Rolle des Widerspruchsjongleurs in der Poststelle voller Klebstoff?
Ja, das ist super interessant. Also wenn ich nochmal auf die Form komme oder eben auch dem klassischen gegenüber der Formlosigkeit, ist es eben schon so natürlich, dass wir den Dingen Form geben. Wir zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe gerade ja die tolle Führung bekommen durch die großartigen Burglabs, wo ich merke, da ist jede Menge Sprache, also im Sinne von Materialsprachen entwickeln oder Narrativen entwickeln, die durch verschiedene Codes oder durch verschiedene formal-ästhetische Sachen gelöst sind. Aber diese ganze Formalästhetik, die geht ja weiter. Und ich glaube, was ich jetzt sagen würde, wäre, dass uns das unheimlich viel hilft, zu kommunizieren, erfahrbar zu machen, also eine Form zu konkretisieren, mag es durch ein Zerschneiden, also durch ein klassisch Reduktion zu sein oder durch einen Filterungsprozess zu sein, dass ich sage, ich kristallisiere, ich nur muss mir jetzt mal hier Sachen aus diesem ganzen Wirrwarr rausnehmen, wie so ein Staubberg, dann nehme ich mir jetzt drei Staubpartikel raus und die möchte ich gerne weiter anzüchten im Biolabor oder algorithmisch weiterverwerten, dass das sicherlich ein Weg ist, denn wir brauchen die Gegenständlichkeit und die Empirie auch, um zu verstehen, sonst sind wir im Dunst, aber dass wir trotzdem den Dunst und den Rest des Staubbergs zulassen, also dass wir das wieder fast zurücklokalisieren. Also die Frage heute ist ja auch ganz stark ans Design der Situiertheit, also wo sind wir denn lokalisiert auch, wie denken wir lokal oder an einem Ort, wo wir sind, in Hinsicht auf Resources, Labor, wie auch immer, dass man es wieder einführt. Also ich habe eine formal-ästhetische Reise hinter mir als Gestalter und dann schaue ich wieder, wie verhält sich das denn in diesem, ja, am Anfang habe ich Wirrwarr vielleicht wahrgenommen, in diesem Wirrwarr. Und ich glaube, so dieses Zurückführen und dieses Erlauben, das dockt eben auch an das an, was du gerade auch zusammengefasst hattest, so diese Frage von ein bisschen dieser Hilflosigkeit und Konsistenzlosigkeit, dass man sagt, die haben wir als Gestalter, wir halten die aus, arbeiten formal ästhetisch und haben dann aber sozusagen nicht, wie du sagst, so am Ende dieses Anführungszeichen heute tote Ende wahrgenommen, ich bin jetzt fertig, jetzt ist alles reduziert, ich habe quasi die formale Vielfalt von dem Wasserfluss hier, der Saale, in der Stromlinienform aufgefangen und habe jetzt einen neuen Autotypen, den ich jetzt mit dieser Stromlinienform ausstatte und man kann jetzt da Geräte, diese Stromlinienform bauen lassen. Nein, dann ist es eingefroren, dann sind wir irgendwo in einem Dynamismus von, weiß nicht, 70er, 80er Jahre, der Stromlinienform also gelandet, 30er. Ja, und genau, natürlich, ja, dass man dann sagt, das ist eben nicht da statisch eingebacken, sondern der Fluss fließt weiter und da ist einiges mehr zu holen. Also dann fände ich es ja spannend, wenn ich jetzt hier auch gerade auf deinem Schreibtisch die Druckform sehe, die ja auch durch einfach generative Skripts einfach ein sehr hohes, ein fluides Potenzial habe, dass ich dem auch wieder diese Prozesse aussetze. Also die Inspiration, Dinge zu algorithmisieren, also im Sinne von, ich muss mir irgendwas als Mensch verständlich machen, wie wächst denn der Biofilm? Also fange ich an, mir kausale Verkettung, wenn ich das da hinsetze, eine Stunde Wärme, dann passiert das. Ja, ich fange an, Algorithmen zu bilden, weil das meine Art ist, Dinge zu verstehen, dass ich aber dann am Ende trotzdem nicht den Biofilm per se gestalterisch erklärt habe, das wäre ja so wie, ich studiere ja Keramik, also weiß ich, habe ich Keramik verstanden oder Glas, kann ich nicht, das werde ich ein Leben ja lang nicht verstehen, dass ich diese, und ich finde das ganz großartig, dass das gerade auch in manchen Bereichen von Gestaltung und Kunst ja noch der Fall ist, dass ich wirklich sage, Timothy Ingold, Kulturanthropologe, sagt auch, er spricht häufig vom Amateursein, der Mut zum Amateursein, der Amateur, der sozusagen nicht gegenüber des Knowledge, also dieser belesenen, bewissenden Person sagt, ich hab's raus, jetzt weiß ich, wie es geht, sondern zu sagen, ich weiß jetzt, wie ich das brennen kann oder ich weiß auch, wie ich jetzt mit Menschen sprechen kann, aber ich merke auch umso mehr, dass ich da noch totaler Amateur bin. Oder? Also das ist irgendwie, finde ich, auch total interessant, dass man sich dieser, ich habe jetzt formal ästhetisch etwas konkretisiert, aber das treibt mich ja weiter. Und ich glaube, das ist ja auch eine andere Angst, die, vielleicht hatten wir die noch stärker in unserer Designausbildung, zu sagen, ich möchte gar nicht an dieses tote Ende kommen, zu sagen, ich habe es jetzt raus, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich das in meinem Studio fertig machen. Sondern das gibt ja auch immer so die Frage, was treibt mich denn dann weiter an, wenn ich jetzt, sagen wir, ein Portfolio habe von 20 Objekten, ja, dann habe ich es wohl jetzt raus. Nein, aber das ist ja auch, was wir gerade besprechen, ja auch ein Motivator oder ein Experimentalfeld, was sich gerade aufbaut, wenn ich in den Fluss immer wieder reinsteige und die neuen Fluidenformen da rauslese oder ökologische oder so, dass ich quasi immer wieder mich diesem aussetze als ein Inspirationsmotor, diesem eher Formlosen und dann wieder weiterformen und nicht mehr aufhöre.
Was ich aber dann an der Formlosigkeit total spannend finde, ist, wir als Menschen sind ja nicht formlos. Ne? Wir sind ja also ein Ding, was uns als eine Art Welt gegenübersteht, das hat ja eine Widerständigkeit. Mhm. Ne? Ich habe das jetzt in der Hand, ich drücke und durch sozusagen diese Schnittstelle, also Fingerbeere, Hand und Gegenstand, also das Ding, was uns gegenübersteht, erfahre ich ja auch mich, hoppla, da bin ich ganz, ganz gegenständlich gegen das Mikrofon gekommen, erfahre ich mich ja selbst. Mhm. Das ist ja natürlich ein Problem, also Problem, oder andersrum vielleicht nochmal rückblickend auf diese Designausbildung, total toll, weil wir ja durch die, dadurch, dass wir mit einer Materialität und einer Physis arbeiten, die vielleicht ein Stück verständlich ist, nämlich indem ich wieder was anschlickern kann oder in die eine bestimmte Härte hat, weil die mich diszipliniert in dem Sinne, da kann ich sehr viel über mich selber zurückerfahren. Mhm. Wenn ich jetzt aber beispielsweise wie du in Kassel mit Nanomaterialien arbeite, die ja, du erzähl mir überhaupt mal, ob die existieren, ne? Das weiß ich gar nicht. Also gibt es die wirklich, ne? Also sind die da? Ich sehe sie ja nicht. Ich kann sie ja nicht. Das böse Nano. Im Oberarm. Und die, das ist ja genauso wie zum Beispiel das Arbeiten mit ephemeren, dislosiv oder illusiven Materialien, wie bei dir mit den Wolken, ne? Wie können wir denn da formal oder formell arbeiten mit einer Sicherheit, die wir aus uns selber schöpfen?
Ja, es braucht adäquate Werkzeuge, wenn wir jetzt irgendwie diesen Materialbegriff nochmal versuchen, als Werkstoff oder auch Werkzeuge zu formulieren, habe ich häufig auch formuliert, dass für mich in Interviews, dass dieses Arbeiten, das sagen wir eine bildhauerische Tätigkeit an Wolken ist, dass ich nicht den Stein bearbeite mit Hammer und Meißel, sondern ich habe einen Lüfter, einen Luftbefeuchter und eine Heizung und das sind meine Tools, um eine Wolke zum Beispiel zu zerschneiden, die im Raum hängt. Und ich brauche sozusagen in diesem System, was einfach eine bestimmte Flüchtigkeit hat, gegenüber einer Festigkeit der Reibung, muss ich meine Hände, also wenn wir über die Hand sprechen, was ein großartiger Bezugspunkt ist hier auch in unserem Gespräch, wenn ich über die Hand spreche, brauche ich die Sensibilität, auch mit den Händen jetzt so zu arbeiten, dass ich diesem Medium mich nähere, was ja höchst vergänglich ist. Aber ich spüre ja Feuchtigkeit zum Beispiel, also Feuchtigkeit, ich habe nasse Hände, ich kriege schwitzige Hände beim Arbeiten. Es gibt ja, also das braucht eben die gewisse Sensibilität wie für die Hände. Und ich glaube, dass es sehr brisant ist, dass ich mich in ein System reinbewege, wo ich immer wieder auch, naja, mit meinen Händen, unter Tested Knowledge, also nicht unbedingt explizit, aber implizit, eine Art Jonglieren anfange zwischen Hand und dem Medium, was ich bearbeite. Und da ist für mich eben das Wolkige stellvertretend zum Formlosen geworden, dass ich merke, ich kann es erlernen, damit zu arbeiten, kann es aber gleichzeitig auch nicht vollkommen bearbeiten. Also ich hatte zum Beispiel in Zürich auf dem Dach, hatten wir auf dem Windkanal mit Florian Dombo, wollte einen Kubus, einen Wolkenkubus im Windkanal wandern lassen im laminaren Strom. Also habe ich eine Form gebaut, da war dann eine Wolke drin und dann sollte dieser Wolkenkubus quasi durch den laminaren Strom des Windkanals dem Dach der Zürcher Hochschule der Künste fliegen. Und das hat, vielleicht für einen Bruchteil einer Sekunde funktioniert, aber dann waren es halt Verwirbelungen und dann schlägt sozusagen das System auf mich zurück und ich kann damit in den Dialog treten. Ich werde es nie perfekt beherrschen, aber dieses Ausfransen an den Rändern, mein Atem, der bei meiner Begeisterung oder meine Sprache, die da rammt, dieses ganze System wieder zerstört, weil mein Enthusiasmus eine Druckwelle aus dem Mund quasi auch wieder das System beeinflusst, ein halb intendiertes, halb nicht intendiertes Gestalten eigentlich auch mit dem Material ist, fand ich es höchst interessant, auch sozusagen sich dem zu nähern und da auch wieder, wie ich sagte, schon irgendwie Tools zu entwickeln, zu überlegen, mit welchen Möglichkeiten komme ich jetzt an dieses Medium ran, was nicht so einfach widerständig ist, aber was auch seine Widerständigkeiten hat.
Wenn du sagst, du zerschneidest Wolken, Wie muss man sich das vorstellen?
Stell dir vor, du hast einen, wir sind jetzt hier zwischen uns, ich würde jetzt hier die Luftfeuchtigkeit erhöhen, zum Beispiel mit irgendwie einem Sprühgerät und das warm, müssen wir es jetzt hier kurz warm machen im Raum, dass die Feuchtigkeit in den Raum aufgenommen wird, dann nehme ich, mache ich das Fenster auf. Und wenn wir Glück haben, bildet sich dann eine Kondensation, also es bildet sich die Wolke vor uns und wenn ich jetzt mit einem Lüfter, stell dir vor, ich habe irgendwie so ganz kleine CPU-Lüfter, Prozessorlüfter an der Stange und ich kann dann sozusagen dann erstmal so zu dir durchschneiden, wir sehen uns gerade nicht, wir sind in der Wolke, ich schneide zu dir rüber, mit einem gezielten Windstoß oder können wir auch vielleicht durch Sprache machen, vielleicht kannst du auch machen, einmal so von oben nach unten, dann ist das für mich eine Art von einem Schnitt, den wir festlegen. So. Das ist, und der entsteht natürlich, der besteht nur in einer recht kurzen Zeit, weil sich dann wieder vermischt, also wir entmischen und dann vermischt es sich wieder. Aber so kann man natürlich schon auch ein Stück weit Dinge thermodynamisch abkoppeln kurz.
Mhm. Ja. Und jetzt hast du ja als Gestalter nicht nur mit Forschungsfragen anderer zu tun, sondern stellst ja auch deine eigenen Forschungsfragen. Und ist die Forschungsfrage in der Arbeit mit den flüchtigen, formlosen Materialien, wie arbeite ich mit formlosen Materialien? Oder steckt da noch mehr dahinter? Willst du mehr rauskriegen daran?
Ja, also diese Flüchtigkeit und die Formlosigkeit im Material ist stellvertretend sozusagen mit komplexen Systemen zu arbeiten. Also wenn wir jetzt quasi, also die Workshops, die ich gegeben habe mit Studierenden, die ich auch mitteile, ich sage immer Teaching as Research, also ich möchte quasi die Partizipation und die Designlehre als Forschungsprozess inhärent begreifen, was klassisch akademisch getrennt ist, Forschung und Lehre. Und da setze ich natürlich darauf an zu sagen, dass die Grundidee von mir zu sagen, ich kann jetzt eine Wolke einfach zerschneiden und zu einem Kubus verwandeln, dass das nie funktioniert hat, aber auf dem Weg dahin Feuchtigkeit sich auf organische Materialien setzt, die zum Wachsen bringt oder zum Korrodieren von Metallen oder zum Verformen von Hölzern. Plötzlich entstehen da ganz viele Dialoge, die sich an Fragen von zum Zerfall oder auch, wie ich gerade meinte, Kommunikation, wir sprechen und damit beeinflussen wir dieses Medium, dass plötzlich Sprache, Frage von Nebelzeichen, also Smoke Language oder dass sämtliche Türen geöffnet wurden über dieses Medium, über klimatische, politische, gustatorische Küchenphänomene zu sprechen, performative Prozesse zu sprechen, die durch dieses Medium gelenkt wurden und das fand ich eigentlich, glaube ich, ist nach wie vor sehr wichtig, jetzt nicht sozusagen nur, weil es eine Wolke ist, über Klima per se zu sprechen, sondern einfach wirklich.
Aber wenn wir über Material sprechen, dann hast du dich ja neben den eher formlosen Materialien, also die Wolke, die ja als, na, das ist so ein, na, der dritte Aggregatzustand ja ist, ne? Hast du dich auch mit fiktionalen oder narrativen Materialien beschäftigt? Und weil du hast vorhin so eine schöne Story erzählt, wie du mich kennengelernt hast, wie ich das erste Mal, da ist mir sehr viel später aufgekommen, dass es von dir war, da war ich an der UdK, das war 2014 und da hatten die gerade, also an der UdK im Design, da gibt es quasi das Haupthaus auf der Straße 17. Juni und dann gibt es aber noch in der Grunewaldstraße, da sitzt die, da ist eben Joachim und Jussi von der visuellen Kommunikation, aber eben auch Alberto De Campo aus der Freien Klasse und noch viele andere und auch und Burkhard Schmitz aus dem Industriedesign mit seinen Studierenden und die hatten da angefangen, so eine kleine Digitalwerkstatt einzurichten. Und jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen, war es vielleicht Steffen Schwabe, aber auf jeden Fall hatten die da gerade einen Werkstattleiter und hatten das gerade nur aufgebaut. Und da hing ein Plakat an der Wand, das war vielleicht nur A3 groß und da war eine
Grafik.
Da war eine Grafik und da waren stand nur so eine verrückten Materialnamen drauf, die waren wie so aus einem zusammengewürfelter Quatsch. Ja. Aber das hat mich unglaublich inspiriert. Also man muss sich vorstellen, es war, glaube ich, sogar gelb. Es hatte war A4 hochkant. Es war so ein kreisförmig und da waren zueinander Wörter gestellt und auf denen, die haben, da hießen Hyperbolic Diamond Cluster. Oder verzeih mir, ich weiß nicht, was das genau ist. Und die standen da alle und waren nach irgendwas sortiert. Und ich fand das unglaublich irre. Ich habe noch ein Foto, ganz schlechtes, altes iPhone-Foto davon, weil ich das sowas noch nie gesehen hat und es so mutig fand, so, also damals, also klar, ich war schon irgendwie sensibilisiert für das ganze Spekulative, aber da in die, eben nicht die Spekulation im Gebrauch oder in der Bedeutung der Zusammenstellung von Welt zu sehen, sondern schon grundsätzlich in der Zusammensetzung von physischer Welt, das fand ich total interessant und erst über, wahrscheinlich dann in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist es mir, ach klar, Clemens, Logo, muss ja Clemens gewesen sein. Erzähl mal darüber, ja, was ist das, was hat es damit auf sich?
Genau, also aus dem Dunst der Möglichkeiten jetzt wieder ins konkret Fiktionale. Also bei diesen fiktiven Materialien ging es auch ein Stück weit darum, immer zu fragen, wo ist jetzt die Schärfe und die Konkretion? Denn wenn ich jetzt sage, ich komme eben im spekulativen Gestalten oder von möglichen Materialitäten, brauche ich ja auch, das an alle Gestalter da draußen, man braucht ja immer eine Art Konkretion auf irgendeiner Ebene. Das heißt, wenn ich sozusagen jetzt erstmal loslasse zu sagen, es gibt keine Anwendbarkeit, es gibt keine konkrete Materialität, der ich das zuschreiben kann. Du sprachst vorhin von den Materialzuständen. Ja, da finde ich es ja großartig, über Flüssigkristalle zu sprechen. Nie in der Geschichte wurde geklärt, ist es jetzt flüssig, ist es kristallin? Es wird heute noch in der Wissenschaft diskursiv diskutiert, wann welcher Zustand erreicht ist, weil es eben nicht diese klare Zuordnung gibt von den Zuständen. Also halte ich das auch offen. Braucht es eine gewisse Konkretion und die habe ich dann versucht, über diese Kartografie zu erzeugen. Also ich hatte zu diesen fiktiven Materialien, das waren 13 Materialien, ich glaube, ich hatte sie genannt, es gab ein Buch meiner Thesis 13 Materials I Know That Don't Exist Yet und habe da eine Grafik erstellt, wo ich diese Materialien, wo ich ja eben noch nichts sagen konnte, also sie waren für mich Desired Materials, aber sie existierten nicht und hatten noch nicht ihren Bereich gefunden, aber sie hatten zumindest eine Zuordnung bekommen im Sinne von, sind sie eher in der Medizin zu verorten? Sind sie in der, vielleicht der Politik zu verorten? Sind sie in der Informationstechnologie zu ordnen, zu verorten? Dass ich erstmal so Bereiche schaffe. Und dieses Plakat hatte die Bewandtnis, dass ich es total interessant fand, eine Art Periodensystem für fiktive Materialien zu erstellen. Also wenn man den entwürferischen Prozess von einem Periodensystem vielleicht zurückverfolgt in der Geschichte, dann meanderten die Materialien erstmal noch. Da war noch nicht klar, welche Ordnungszahlen und wie auch immer das geordnet ist. Hat sich dann irgendwann verfestigt aufgrund von empirischen Ermittlungen dieser Materialien, in welchen Hierarchien die stecken, bis zu hyperkritischen, eben schweren radioaktiven Elementen endend. Und ich fand es total schön, ein Periodensystem zu entwerfen. Ich fand es aber sehr schwierig im Gestaltungsprozess des quasi sehr freien, jetzt schon alles in so ein starres kausales Korsett zu schnüren. Also war es eher so ein Atomkern geworden. Also man sieht da in verschiedene so Umlaufbahnen um ein Zentrum und aus diesen Umlaufbahnen habe ich dann in verschiedene Bereiche ausgestrahlt. Könnte ich vorstellen, dass man jetzt ein Material hat aus einem bestimmten Materialzustand. Es ist irgendwie gelatinös, es ist gelartig, es fängt aber auch an zu schäumen und es sieht aus wie Holz. dass ich erstmal diesen freien, wir könnten sagen, Gestaltung kennen wir einen morphologischen Kasten, da kombiniere ich genau bestimmte, sagen wir mal, Phase Transitions mit Aggregatzuständen oder Materialbeschaffenheiten, kann ich jetzt erstmal kombinieren, aber dass ich jetzt plötzlich dieses schäumende Holz nehme und in die Medizin ordne, erzeugt einen gewissen Imaginationsspielraum, den ich jetzt wieder anpacken könnte, zu sagen, gut, dann setze ich mich jetzt mit einem Mediziner hin oder gucke in einem Interview mal, wo da Applikationen sitzen, und das hatte ich damals, diese Landkarte oder diese Karte eben nicht als XYZ oder XY-Periodensystem, sondern eher als so eine Art, Planetensystem oder Atommodell quasi genutzt, erstmal so sämtliche Materialien, die mir eingefallen waren. Ich muss dazu sagen, es war kein komplett freies Fabulieren, was natürlich auch informiert war. Wir hatten das Imperial College auch im Studium, also ich war natürlich auch ein bisschen geprimed oder informiert durch Wissenschaft. Weil es natürlich schon wichtig ist, das haben wir im Studium auch mal versucht, eine Balance zu halten, jetzt nicht komplett Fiktion, sondern eine Fiktion, die auch immer bestimmte Ankerpunkte hatte, natürlich zur Entwicklung verrückter Materialien, könnte man sagen, dass ich da quasi so eine Art Verortung in dieser Karte gesucht hatte. So.
Gab es einen Spin zurück, also wo du sagen könntest, okay, da war was dabei, das habe ich mir damals, naja, nicht, also ich finde es wirklich falsch zu sagen, ausgedacht, aber das hast du verbunden? Imaginär, spekulativ, hypothetisch verbunden, wo du jetzt sagst, Mensch, da kommt die Forschung gerade hin, weil du bei 30 Materialien, die man hypothetisiert, ist durch die Chance, dass da eins vielleicht nicht im Raum des Plausiblen oder Möglichen liegt, ja gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, ja. Also es gab durchaus, also ich hatte damals Proben, also ein Material, was mir jetzt spontan einfällt, vom Queen Mary College, da ging es um dieses Super Black, also ein hochabsorbierendes Material, was die NASA auch verwendet für Teleskope, wo ich Proben hatte und habe dann versucht, das DIY-mäßig zu synthetisieren. Wie kann ich so hochabsorbierende Oberflächen erschaffen? Und sowas. Und dann habe ich das zurückgegeben ans College, und die hatten dann eigentlich, ich hatte mit so elektrostatischer Aufladung Oberflächen, wie könnte man sagen, beflockt, aber so beflockt, dass sie halt wirklich die Fasern einfach wirklich sehr stark das Licht schlucken. Und sie haben dann einfach gesagt, ja cool, die Methode können wir uns eigentlich für so experimental, also schnelles Attesten, was sehr schwierig ist. Nanoröhrchen sind das eigentlich, die da aneinander geordnet werden, hochkompliziert, auf ganz kleinen Quadratzentimetern, das eigentlich großflächig einfach so zu faktibilitär umzusetzen. Oder ich hatte ein Stück Zucker. Ich mochte auch bei diesen fiktiven Materialien, dass ich immer mit einem ordinären Material, also die vermeintliche Idee von normalen Materialien, also mit einem Würfel Zucker anfangen und mit diesem Würfel Zucker mit bio- und chemolumineszenten Materialien diesen Zucker zum Leuchten gebracht habe. Also ein Zucker, stellt euch vor, ihr habt einen Haufen Zucker, ihr versucht den jetzt zu verfestigen, und plötzlich fängt er eben an zu leuchten aus sich heraus. Man hat dann überall leuchtende Punkte auf den Händen, am Objekt selbst. Das Objekt ist Licht sozusagen, und dann stellt sich für sich die Frage, okay, ich kann Licht gestalten, klasse, dann fange ich an zu zerbröseln, zu zerdrücken, zu verformen, Wasser aufzulösen. Dass ich dann schon mich erinnere, dass ich bei der RCA Summer Show, also unserer finalen Ausstellung, dass dann Leute von Bosch, Siemens kamen, die Interesse hatten an diesen Leuchtstoffen, die zu integrieren, dass ich von den Leuten vom Imperial College für so Biomarker, Insulin, also quasi für Biomarker von Zuckermetabolismen gesprochen hatte, dass dann schon seriöse Gespräche durchaus rauskamen. Also ich bin nicht zu Bosch Siemens gegangen, ich bin auch nicht sozusagen in die Biomedizin gegangen, aber dass dadurch die Diskurse schon eröffnet wurden teilweise. Also das war durchaus da, wenn ich jetzt eben, wie du es vorhin schon sagtest, wenn ich dann manchmal hoch spekulativ war mit Levitation, also Objekten, die sich quasi der Schwerkraft entziehen, weil sie irgendwie Graphen oder genau supraleitend funktionieren, dass ich das jetzt nicht einfach, ist ja auch meine Skalierungsfrage, dass ich das jetzt nicht einfach umgesetzt habe, das war mir auch bewusst. Aber das war für mich ein unheimlicher Motor, der mich bis heute auch verfolgt. Also ich finde so, dass das, was ich jetzt, was wir viel jetzt ausgiebig mit der Formlosigkeit, Flüchtigkeit besprochen haben, sind für mich Fragen der Verantwortlichkeit, die wir als Gestalter auch haben, uns mit eben einer gewissen prekären Situation, in der wir sind, auch auseinanderzusetzen. Wie docken wir heute in dieser fast schon Krise des Machens von baue ich jetzt das nächste Gipsmodell oder mit welchen Materialien, welchen Praktiken soll ich denn in die Zukunft starten? Das stellt für mich diese Flüchtigkeit, Formlosigkeit in Frage in Verbindung mit Design Education. Aber nichtsdestotrotz finde ich es unheimlich spannend, auch das Spekulative offen zu halten. Also nicht nur die Krise mich zu stellen, was soll ich denn jetzt machen, sondern auch diese, wow, ich denke mir fiktive Materialien aus. Dieses Spekulieren von, stellt euch vor, ihr habt irgendwie einen Wunsch, dass ein Material existieren könnte, was euch in einer gewissen Situation jetzt doch glatt mal helfen könnte. Was wäre das denn? Dann muss man eben jetzt nur noch schaffen, dass der Materialwissenschaftler dran arbeiten, aber dass wir die Vision nicht verlieren oder das Fabulieren während des Machens, wo wir gerade in der Krise stecken, dass wir als Gestalter dringend Ressourcen sparen und unseren inneren Motor nicht verlieren sollten, des Visionierens von möglichen Materialien, die dann doch die Welt verändern, auch wenn wir gerade Ressourcen sparen. Also so, deswegen finde ich das nach wie vor, das Spekulieren sehr wichtig, neben dem, vielleicht auch, wenn ich es jetzt mal ökologisch verflechtenden, flüchtig formulierenden, Materialprozessen, die wir jetzt gerade, wo wir reingetaucht werden als Gestalter so sind.
Ja. Was für ein tolles und langes Schlusswort, Clemens. Wir sind nämlich, ich höre ganz Hintergrund die ganze Zeit schon die Türen schlagen, alle rennen sozusagen bei uns. Ja. Wir sind nämlich hier gerade in der Burg und bei uns gleich Joe Fix Vortrag und der wird von den Burglabs organisiert und der geht in 5 Minuten los. Ei, ei, ei. Deswegen ist es in 3 Minuten, deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Clemens, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst und dass du da bist überhaupt. Wir gehen jetzt runter zu dem Vortrag und an dieser Stelle vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Vielen Dank.
Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief. We don't need no.
Der Design-Podcast der Burg.